Ja, es war ja der Wunsch, dass ich meine Andacht nochmal aufzeichne und euch weitergebe. Und weil das immer ein Stück weit unnatürlich wirkt, wenn man nur vor der Kamera spricht, habe ich mir eine sehr hochkarätige Zuhörerschaft besorgt. Meine Frau, die mir gegenüber sitzt und sich die Andacht auch anhören möchte, damit ich hoffentlich etwas natürlicher rüberkomme. Ja, ich habe mir im Zusammenhang mit dem letzten Treffen überlegt, dass, weil ich es mit Leitern zu tun habe, die in der Leiterschaft sehr erfahren sind, einen Text auszuwählen, der unter anderem mit Leiterschaft zu tun hat und wo ich euch ein paar Dinge weitergeben möchte aus dem Bibeltext, die euch vielleicht nicht neu sind, aber möglicherweise eine wertvolle Erinnerung. Steige ein aus einem Text in 2. Mose und werde dann noch einen anderen Text aus 2. Mose lesen und etwas zurückgreifen auf einen Text, bekannten Text in der Genesis. Ich lese aus 2. Mose, Kapitel 24, Abvers 12. Und der Herr sprach zu Mose: Komm herauf zu mir auf den Berg und bleib daselbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich dir geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua und stieg auf den Berg Gottes. Aber zu den Ältesten sprach er: Bleibt hier, bis wir zu euch zurückkommen. Siehe, Aaron und Hur sind hier bei euch. Hat jemand eine Rechtssache, er wende sich an sie. Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge 40 Tage und 40 Nächte. In diesem kurzen Text werden einige Dinge aufgegriffen, die nicht zufällig erwähnt werden. Vor allem auch die Zahl der 7 Tage und der 40 Tage. Wir finden hier nicht zufällig den Ansatz einer Schöpfungswoche, in der 6 Tage scheinbar nichts passiert, als Mose auf dem Berg ist und er am 7. Tag in die Wolke, in die Gegenwart Gottes gerufen wird. Wenn wir die ersten Zeilen in der Genesis lesen, im ersten Buch Mose, und wir sie aufmerksam lesen und immer wieder lesen, dann drängt sich einem der Gedanke auf, dass es sich beim Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel um einen liturgischen Text handelt. Das wird aus verschiedenen Gründen nahegelegt, die Elemente, die erwähnt werden und die später in der Stiftshütte und noch viel mehr im Tempel wieder eine Rolle spielen, das Drei-Welten-Konzept von Himmel, Erde, Wasser, die Sterne, die Lichtträger, das Licht, das zuvor geschaffen wird und ihre Aufgabe erinnert stark an das Licht der Herrlichkeit in der Stiftshütte und das Licht des Leuchters, der einen Auftrag hatte, nämlich Zeugnis zu geben, gleich wie die Sterne in der Nacht Zeugnis geben von einem größeren Licht. Sind die Wasser, die in Form von einem ehernen Meer vor der Stiftshütte aufgestellt werden, beim Tempel selbst dann auch tatsächlich Meer genannt werden, das durchschritten werden muss, um in die Gegenwart Gottes zu kommen und so weiter und so fort. Auch der ganze Aufbau von der Schöpfungsgeschichte erinnert stark an den Tempel, und man wird den Gedanken nicht los, dass die Schöpfung von dem, wie Gott es uns im Schöpfungsbericht nahelegen will, ursprünglich angelegt worden ist als ein gewaltiger, großer Tempel, als ein Anbetungsraum, wo man Gott begegnet im Garten Eden und wo Adam als erster Mensch, er und als Vertreter der Menschheit und in Folge die Menschheit als Priester eingesetzt worden ist im Garten Eden. Daher ist es auch kein Zufall, Dass es heißt, als Gott den Menschen in den Garten setzte, den er bereitet hatte, da wird bei uns oft übersetzt, dass er ihn dazu anleitete, dass er den Garten bebauen sollte und bewahren. Dieses Bewahren und Bebauen, sie ist im Hebräischen Shamar und Avat, sind priesterliche Worte, die wir auch in Numeri Kapitel 18, Vers 7 wiederfinden, wo die Priester eingesetzt werden und sie genau mit diesen beiden Verben angeleitet werden, am Dienst an der Stiftshütte zu bewahren und zu dienen. So wird es da wiedergegeben. Und jetzt wissen wir, dass das Paradies und dieser priesterliche Dienst und diese Anbetung in der Gegenwart Gottes und die Aufgabe des Menschen darin verloren gegangen ist mit dem Sündenfall. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal, seit diese Sache, seit dem Sündenfall verloren gegangen ist, dass hier Mose und dem Volk etwas von Gott nahegebracht wird, das ihm ganz tief im Herzen sitzt und wo er etwas wiederherstellen möchte, was seither verloren ist. Er möchte so etwas wie eine Mini-Wirklichkeit der großen Wirklichkeit darstellen. Das Land, in das sie geführt werden soll, soll ja so etwas sein wie der Garten. Auch da hat es einen Tempel, wo sich Priester nahen und der Priester Aaron und seine Söhne dem ein Stück weit nachkommen, wozu auch der erste Mensch bestimmt war. Auch im Alten Testament ist schon klar, noch lange bevor das auch im Neuen Testament so ausgedrückt wird, das, was Mose hier vermittelt bekommt auf dem Berg, nur ein Abbild der größeren Wirklichkeit ist. Nicht das Eigentliche. Das Eigentliche, das Große ist die Schöpfung, das Universum, das ursprünglich gedacht war, eben als großer Tempel. Und was Mose auf dem Berg vermittelt bekommt, ist ein Abbild, so wird es klar gesagt, ein Abbild des Urbildes, ein kleines des großen Ganzen. Es ist nicht das Eigentliche, es ist nur ein Abbild, wo diese Begegnung wieder stattfinden kann. Und Gott gibt Mose genaue Anweisungen, wie er dieses Abbild darstellen soll, das sozusagen im Mikrokosmos ein Tempel ist, wo man Gott begegnen kann, Weisung bekommt, das Volk anleitet, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, die Priester als Stellvertreter des Volkes, das Volk im Land, ein Vorgeschmack des Garten Edens, stellvertretend für die ganze Menschheit. Und daher ist es kein Zufall, dass als Mose sich auf den Berg begibt und bevor er die Herrlichkeit schaut, dass wie bei der Schöpfung zunächst er keinen Anteil an irgendetwas hat, was ihm da präsentiert wird, sondern Gott selbst es 6 Tage vorbereitet. 6 Tage schafft Gott und da ist der Mensch ausgeklammert. Auch Mose muss 6 Tage warten und erst am 7. Tag wird Mose zu Gott gerufen in die Wolke und dann bekommt er zu sehen, was Gott ihm zeigen will, gleich wie Adam 6 Tage bei der Schöpfung, als Gott den großen Tempel geschaffen hat, nicht anwesend war, alles vorbereitet. Und der erste Tag, den der Mensch erlebt, der Sabbat ist, der einzige Tag, wo es nicht heißt, es wurde Abend und es wurde Morgen, ein 7. Tag, sondern der andauert zu einem ewigen priesterlichen Dienst in der Gegenwart Gottes. Und wo der Mensch seinem Auftrag nachkommt. Und hier zum ersten Mal wird das wiederhergestellt, im Kleinen. Und Gott legt das, was ihm am Herzen ist, dem Mose vor. Und Mose lässt sich ganz davon ergreifen. Es ist keine Kleinigkeit, dass er das Volk 40 Tage und 40 Nächte zurücklässt. Das Volk wusste ja zuvor nicht, wie lange es weg sein würde, wie lange Mose weg sein würde, wann er wiederkommen würde. Er hätte auch sagen können, ich bin unentbehrlich, das Volk braucht mich, es braucht einen Leiter, wer weiß, wo das endet ohne mich. Und wir sehen ja dann tatsächlich, dass das Ganze in einem Schlamassel endet. Doch er ist bereit, das Volk jetzt mal Volk sein zu lassen und sich ganz dem hinzugeben, was Gott ihm hier zeigen will und ihm ans Herz legen will. Und wovon er möchte, dass sich Mose und in Folge das ganze Volk erfassen lässt, dass hier eine Wirklichkeit im Kleinen wieder stattfinden darf, was Gott im Großen bei der Schöpfung von Anfang an gedacht hatte, aber verloren gegangen ist. 40 Tage und 40 Nächte ist er da in der Gegenwart Gottes. Auch diese Zahl, kein Zufall, 40 Tage, 40 Nächte, die kommen immer dort vor, wo Gott etwas Altes abschließt und etwas Neues beginnt. Und so kommen mit diesen 40 Tagen und 40 Nächte, wird hier, mit diesen 40 Tagen, mit diesen 40 Nächten, wird hier der Höhepunkt des Buches Exodus eingeleitet. Das heißt, der Höhepunkt des Buches Exodus ist nicht die Befreiung aus Ägypten, sondern wozu sie befreit wurden. Das, was Gott mit dem Volk vorhat, im Kleinen, um es als Beispiel zu setzen in einem Land, das paradiesische Züge annehmen sollte aufgrund dieses kleinen Tempels und eines Tages wieder die ganze Welt zu einem Tempel werden kann, die von der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Und was sollte das Volk machen? Es sollte warten. Es ist nicht der einzige Text, den wir in der Schrift finden, auch nicht der einzige im Alten Testament, wo Gott jemanden aufträgt, zu warten. Und eben nicht tätig zu werden, sondern zu warten auf den richtigen Zeitpunkt. Dann, wenn es wieder dran ist, von Gott geleitet und mit Gott zusammen etwas in Angriff zu nehmen. Aber jetzt ist Warten dran. Das ist auch nicht das einzige Beispiel, wo die, denen es angeordnet ist, zu warten, es nicht aushalten und tätig werden. Und das ist der größte Blödsinn, die größte Sünde, in die sie fallen können, dass sie statt warten sagen, wir können doch nicht einfach warten, wir müssen irgendetwas tun. Wir wissen nicht, was mit Mose passiert ist. Und sie treten an Aaron heran. Und während von Kapitel 25 weg dem Mose am Berg hier diese große Wirklichkeit im Kleinen dargestellt vermittelt wird, wovon er sich ergreifen lässt im Herzen, und es auch verständlich ist, dass er anschließend umso zorniger ist, als sich die Gemeinde, das Volk Gottes, mit einem billigen Abklatsch eines Gottesdienstes abgibt, lässt Aaron sich vom Volk einfangen und von seinen Erwartungen und stürzt es in große Sünde. Und so lesen wir nach diesen Anweisungen, die Mose am Berg vermittelt werden zum Bau der Stiftshütte, in Kapitel 32, als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von den Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf, mach uns, wir müssen doch was machen, wir können nicht hier warten, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reißet ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Sie machen sich also so etwas wie eine Miniaturwahrheit, einen Gott, der mehr nach ihrem Bilde ist, statt dass sie nach dem Bilde Gottes wieder gestaltet werden, auch in dem, was in der ganzen Stiftshütte verwirklicht wird. Das Interessante ist, dass es dann in Vers 5 heißt, als Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen, sprach, morgen ist es Herrenfest. Sie nennen also diesen Götzen, dieses Bild, das sie geschaffen haben, dieses Kalb, Jahwe. Sie zimmern sich eine eigene kleine Wahrheit zurecht. Und sie standen früh am Morgen auf, heißt es in Vers 6, und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Auf, mach uns! So lautet die Erwartung des Volkes, die Erwartung, die an Aaron herangetragen wird. Wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose passiert ist. Du bist jetzt der neue Leiter. Ja, es ist tatsächlich so. Aaron hatte Leiterqualitäten. Er war nicht irgendwer. Er war der, der später eingesetzt wurde zum Obersten der Priester. Er war ein großartiger Rhetoriker. Er war es, der mit Mose vor dem Pharao gestanden ist. Und er war jetzt auch für Mose, von Mose eingesetzt, das Volk zu leiten, solange er abwesend war. Ich habe erst kürzlich einen Text von Wilhelm Löhe gelesen über das Pfarramt, worin er Anweisungen und Tipps gibt für Anfänger im Pfarramt und wovor sie sich hüten sollen und worauf sie achten sollten. Und einer der Punkte, die er anspricht, ist, dass es ein Muster ist, das immer wiederkehrt, wenn Pfarrer neu ein Amt antreten in einer Gemeinde, dass dann Gemeindeglieder an diesen Pfarrer herankommen, versuchen, ihn für seine Erwartungen zu gewinnen, ihn zu vereinnahmen, vielleicht sogar auch für eine gewisse Partei in der Gemeinde versuchen zu gewinnen, für die sie stehen. Und dann neigt man auch den Vorgänger, der zuvor das Amt innehatte, etwas schlecht zu machen. Da sagt man, ja, der war ganz nett, aber der hatte seine Fehler, da und da war er schwierig. Und dann projiziert man alle diese Erwartungen auf diesen neu eingetretenen im Pfarramt und sagt, aber mit dir wird das alles besser. Bei dir können wir hoffen, dass das, was beim Vorgänger nicht möglich war, erfüllt wird. Wir haben gewisse Vorstellungen. Wir haben gewisse Erwartungen. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Aaron hier ähnlich passiert ist. Das Volk kommt zu Aaron. Und merkt Mose, der war eine zu starke Persönlichkeit, das war ein Sturschädel, der wusste, was er wollte, aber bei Aaron, da können wir vielleicht eher punkten und erwarten, dass das Gestalt bekommt, was wir uns so vorstellen. Und dann ist diese lange Wartezeit, Mose kommt nicht, Aaron ist als Leiter eingesetzt, sie kommen zu ihm und sagen, auf, mach uns! Und es könnte sein, dass das sehr schmeichelnd auf Aaron eingewirkt hat. Er ist doch jetzt der große Mann. Man sieht ja auch, dass beim Volk sich immer wieder Enttäuschungen breit gemacht haben über Mose. Aber du, Aaron, du bist ja ganz anders. Und Aaron bedient diese Erwartung. Er wird zum Public Player. Und es ist nicht immer das Beste, die Erwartungen derer zu erfüllen, über die man eingesetzt ist als Leiter. Einige von euch sind auch sehr erfahrene Leiter und die wissen, dass ein guter Leiter oft sehr einsame Entscheidungen treffen muss. Auch Entscheidungen, die nicht unbedingt beliebt machen, aber die besser sind. Und gerade auch in der gegenwärtigen Zeit, wo wir vor einige Herausforderungen gestellt sind, und das ist jetzt eine der wenigen Parallelen, die ich hier ziehen will, wundert es mich doch sehr, dass mit allen Einschränkungen, die wir haben in unserer Notsituation, und Österreich war ja einer der ersten Nationen, die hier sehr strikt vorgegangen sind und die auch jetzt als erster wieder Lockerungen in Gang setzen. Hier in der Gegend sind sie etwas hinterher. Aber da werden jetzt auch, wird es jetzt auch erlaubt, dass erste kleine Läden aufmachen dürfen. Dennoch ist es nach wie vor nicht erlaubt, Versammlungen abzuhalten. Und bei allem, was erlaubt wird, ist es nach wie vor nicht erlaubt, Gottesdienste abzuhalten. Und ich finde es so etwas wie einen Skandal, dass wir hier wirklich die Leiter sind, die offiziellen Kirchenvertreter hier nicht fähig sind, zu vermitteln, vor allem auch nach außen der Gesellschaft gegenüber, dass Gottesdienst als Versammlung etwas anderes ist als jede andere weltliche Versammlung, die es eben auch noch so gibt. Sie sind nicht ergriffen von dieser Größe und Wirklichkeit, das, was da stattfindet und dass das unersetzlich ist durch einen digitalen Gottesdienst, der nur eine Notlösung sein kann. Da müssen doch Proteste stattfinden, da muss doch jemand aufschreien und sagen, das ist nicht durch irgendetwas anderes ersetzbar, die leibliche Zusammenkunft der Gemeinde, da findet etwas statt, was nicht nur wir brauchen, sondern da stellen wir auch etwas dar, was auf einen höheren und größeren Kontext weist, auf eine größere Wirklichkeit. Und auch wenn das Leute in der Gesellschaft nicht glauben, aber dafür muss ich einstehen und Profil zeigen und ich muss zumindest fähig sein, das zu kommunizieren. Aber da ist niemand. Von katholischer Seite gibt es mäßige Proteste. Ganz anders ist Mose, als er dann auftritt. Er zeigt wahre Leiterqualitäten. Und als er dann kommt und auftritt und Gott bereits zuvor ihn darauf hinweist, was das Volk getan hat, ist er bereit, entgegenzutreten. Vers 21 sagt er zu Aaron, er tritt Aaron entgegen und weist ihn hin auf seine schlechte Leiterschaft in dieser Sache und das Desaster, das er hervorgebracht hat. Da heißt es, und er sprach zu Aaron, was hat dir das Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Was hat dir das Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Ja, was hat Aaron getan? Er hat das getan, was das Volk wollte, was sie an ihn herangetragen haben. Und das war der Fehler. Das war die große Sünde, die er über sich und das Volk gebracht hat. Es ist eben nicht gut, immer die Erwartungen derer zu erfüllen, die einem Erwartungen nahe bringen. Erwartungen, die an einen herangetragen werden. Mose ist hier bereit, dem Aaron entgegenzutreten und ihn zurechtzuweisen. Er ist zweitens auch bereit, dem Volk entgegenzutreten. Er tritt dem Volk entgegen und Aaron. Er ist zornig, er ist aufgebracht, verständlich, weil wir merken in der Entfaltung der Erzählung, wie Mose von dem ergriffen ist und erfasst ist, was Gott ihm auf dem Berg Sinai gezeigt hat. Das ist die größere Wirklichkeit. Und da zeigt sich die große Qualität eines Mose. Er ist nicht nur ein Moderator der Stimmungen und der Gefühle und der Erwartungen und der Ideen des Volkes, auch nicht seiner eigenen, sondern er ist bereit, koste es, was es wolle, das umzusetzen, das auszuführen, was Gott ihm auf dem Berg gezeigt hat in seiner Gegenwart, weil er merkt, das ist die Wirklichkeit. Und so ist er auch in Stärke bereit, dem Volk entgegenzutreten und er tritt hart entgegen. Und das Ganze nicht aus Lieblosigkeit, ganz im Gegenteil, sondern weil er das liebt und von dem erfasst ist, was Gott ihm auf dem Berg Sinai gezeigt hat, was hier eigentlich im Volk stattfinden sollte und wohin Gott das Volk führen will. Und das fast atemberaubendste, unverständlichste, für mich schwer erfassbar und begreifbare ist, dass er drittens auch bereit ist, sogar Gott entgegenzutreten. Denn Gott will einen Schlusspunkt setzen. Aber Mose hat sich so ergreifen lassen von dem, was in Gottes Herzen ist, dass er sogar Gott, und das ist spannend, Gott zur Umkehr ruft. Und nicht Gott dem Mose oder das Volk. Mose ist ein Mann, der in die Bresche springt, weil es sonst keiner tut, vor Gott. Und sagt, Vers 12, warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden. Und er spricht zu Gott, kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, dass du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne im Himmel. Das ganze Land, das ich verheißen habe, will ich eure Nachkommen geben und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Was Mose hier an Gott heranträgt, man könnte fast sagen, es ist fast unverschämt. Mose erinnert Gott an das, was ihn doch in seinem Herzen bewegt, was er doch wollte, wovon er ergriffen ist und an sein Wesen. Er sagt, gedenke an deinen Bund. Und Gott hatte etwas vor und hat ja schon dem Abraham, Isaak und dem Jakob ansatzweise gezeigt, was er umsetzen möchte, nämlich genau diesen Anbetungsraum, diesen Vorgeschmack auf Eden, wo man ihm wieder begegnen kann, was hier jetzt im Exodus Wirklichkeit werden sollte. Und jetzt will er das alles aufgeben. Gedenke an deine Knechte, sagt Mose. Dieses Gedenke ist kein leeres Wort, kein Gedenke, das im Kopf verhaftet bleibt. Auch an anderen Stellen ist es ein Gedenken, das sich immer wieder unmittelbar in der Tat Gottes äußert. Wie bei der Sintflut heißt es auch, Gott gedachte das Noah und dann nehmen die Wasser ab. Und so auch hier, dieses Gedenken, so finden wir es immer wieder, führt unmittelbar zu einer Regung im Herzen Gottes und dann zu Taten. So lesen wir, der Gereute ist Gott, das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Und es geht weiter. Es kann weitergehen, weil wir es hier mit einem herausragenden Leiter zu tun haben, mit Mose. Oft und gerne wird in Predigten gesagt, wo Menschen einen Punkt setzen, setzt Gott einen Doppelpunkt. An dieser Stelle könnte man es fast anders formulieren, weil Mose die Stärke und Größe zeigt, erfasst von dem, was Gott ihm gezeigt hat, kann er auch durch das Eindringen in Gott einen Doppelpunkt setzen, wo Gott einen Punkt setzen wollte. Die Geschichte geht weiter. Das Ganze hat jetzt etwas länger gedauert als bei meinem ersten Abhalten. Ich hoffe trotzdem, dass es mir gelungen ist, die Dinge wieder etwas auf den Punkt zu bringen und dass ich es nicht zu sehr ausgeschmückt habe, unnötigerweise, sodass das Ganze jetzt etwas länger geworden ist. Ich grüße euch herzlich von meiner Seite und meine Frau, die in freudiger Erwartung ist, wie wir alle. Und das Kind ist noch nicht da. Und ich hoffe, ihr hattet auch eine wertvolle Sitzung. Ich wünsche euch noch viel Weisheit, auch in allen weiteren Entscheidungen, die ihr treffen werdet. Wir grüßen euch herzlich.